Missiocamp 2013 – Erlebt. Hans-Peter Reuer spricht zum Thema Erlebt. Bedingt beliebt oder unbedingt geliebt?
So, guten Abend nochmal. Danke der Musik. Super gespielt. Danke auch Matthias Büttner. Das ist eine gute Frage von dem Professor, die gefällt mir. Wann hat Jesus gelebt? Das ist eine super Frage. Und Daniel, das ist ganz meine Musikrichtung, finde ich super auch, danke. Ja, ich bin schon öfter hier gewesen, beim Fritz und Stefan und Anke. Und schön wieder da zu sein, die paar Tage. Das Thema für heute Abend geht um Liebe, bedingt beliebt, bedingungslos geliebt. Und mit dem Wort Liebe, das ist so ein bisschen schwierig, weil das Konzept Liebe, das kommt ja in fast jedem Lied vor, nicht in jedem, aber in den meisten Liedern, in den meisten Kulturen geht es immer irgendwie um Liebe, so oder so. Wir haben Gedichte, die gehen über Liebe. Der Mensch sehnt sich nach Liebe, das ist eigentlich klar. Das Problem mit dem Wort ist, vor allem in der deutschen Sprache, wir haben nicht sehr viele Worte für Liebe, was immer das bedeuten mag, aber wir haben nicht so viele Worte wie die Griechen zum Beispiel. Und darum lieben wir halt alles Mögliche. Der eine sagt, ich liebe meine Frau, der andere sagt, ich liebe meinen Hund, der andere sagt, ich liebe die Berge, der andere das Meer, der andere liebt das Wiener Schnitzel. Jeder liebt irgendetwas. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das nun? Das ist die Schwierigkeit und es gibt relativ oft Missverständnisse, wenn man das Wort Liebe verwendet. Eine Geschichte nur, um Missverständnis aufzuzeigen. Ein Ehepaar hat einmal beschlossen, den kalten Winter zu entfliehen und sind in den warmen Süden geflogen. Und aus beruflichen Gründen konnte die Frau aber erst einen Tag später fliegen als der Mann und der Ehemann flog aber wie geplant. Und als der Ehemann ankommt im Süden, wo es warm ist, bezieht er sein Hotelzimmer, holt den Computer heraus und schreibt eine E-Mail an seine Gattin nach Hause, die am nächsten Tag kommt. Irrtümlicherweise lässt er bei der Adresse einen Buchstaben weg und so landet dieses Mail bei einer Witwe, die gerade ihren Mann zu Grabe getragen hat. Und diese schaut in den Computer, um Beileidsschreiben zu lesen. Und als ihr Sohn das Zimmer betritt, liegt die Mutter ohnmächtig auf dem Boden. Und sein Blick fällt auf den Bildschirm und auf dem Bildschirm steht: An meine zurückgebliebene Frau von deinem vorausgereisten Gatten. Und das Betreff war: Ich bin angekommen. Und dann schreibt er: Meine Liebste, ich bin soeben gut angekommen, ich habe mich hier gut eingelebt und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen vorbereitet ist. Ich wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich in Liebe, dein Mann. Und dann schreibt er noch im Nachsatz, es ist extrem heiß hier herunten. Aber so kommen Missverständnisse auf. Und ich erzähle das deshalb, weil in Bezug auf Liebe geht es uns ähnlich. Frage, warum sehnt sich der Mensch überhaupt nach Liebe? Das hat damit zu tun, weil der Mensch ist als Beziehungswesen geschaffen. Darum haben wir diese Sehnsucht. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Darum ist Gott bereits in sich selbst ein dreieiniger Gott. Denn Gott hat bereits Beziehung in sich selbst. Seit Ewigkeit lebt Gott Beziehung. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Übrigens, Gott ist nicht Liebe wegen Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott ist Liebe wegen Johannes 17,24, wo Jesus sagt, mein Vater hat mich geliebt seit dem Ursprung der Welt. Mein Vater hat mich immer geliebt. Gott ist nicht Liebe, weil er dich liebt oder mich. Gott ist deshalb Liebe, weil er immer geliebt hat seit Ewigkeit. Darum ist Gott Liebe. Und der Vater hat immer den Sohn geliebt, der Sohn den Vater. Darum ist Gott, man kann so sagen, die erste Universität. Das Wort University kommt von zwei Wörtern. Unity in Diversity. Einheit in der Vielfalt. Und Gott ist die erste University. Die erste Einheit in der Vielfalt einer Person. Wir werden morgen Vormittag genauer hinschauen. Wir haben 1,5 Stunden Zeit, um die Dreieinigkeit Gottes in erster Linie aus dem Alten Testament zu erarbeiten. Und wir werden ein bisschen näher hinsehen. Aber weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, darum ist er auch Beziehungswesen. Und darum spricht die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite über Beziehung. Der Mensch ist nicht geschaffen, um an sich zu sein, sondern der Mensch ist geschaffen, um in Beziehung zu sein. Ich spreche darum sehr gerne von der vertikalen Beziehung zu Gott und der horizontalen Beziehung zu anderen Menschen. Die zwei Beziehungsebenen sind Leben. Das heißt, ein Mensch, der zum Beispiel keine Beziehung hat, weder eine Beziehung zu Gott noch eine liebende Beziehung zu anderen Menschen, dieser Mensch ist lebendig tot. Er existiert, aber er lebt nicht. Weil Leben tust du nur in Beziehung. Sonst existierst du, aber du lebst nicht. Das ist der Unterschied. Das heißt, wenn du wissen willst, wer du bist, darfst du niemals in den Spiegel schauen. Denn der Spiegel zeigt nur dich selbst. Und du kannst dir nicht sagen, wer du bist. Vor Jahren hatte ich wir haben ungefähr 30 Mitarbeiter am Dauernhof, wo ich bin. Und so 15 Fixe, die sind das ganze Jahr. Und dann haben wir meistens 10 bis 15 Praktikanten, die sind meistens ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und vor Jahren habe ich mal in Australien, in Brisbane gepredigt. Und bei einer Konferenz. Und dann kam ein Mädchen auf mich zu nach der Konferenz. Und hat gesagt, Hans-Peter, ich möchte gerne zu dir in den Dauernhof kommen und bei dir arbeiten. Aber ich sage dir gleich eins, ich bin kein Christ und ich will auch keiner werden. Kann ich trotzdem kommen? Und ich sage, ja, das kannst ruhig kommen. Du musst halt ein bisschen tun, was wir sagen, weil sonst ist es ein bisschen schwierig, aber sonst kannst du gern kommen. Sie ist gekommen, super Mädchen, die Helen. Und ein halbes Jahr war sie da. Totale liebes Mädchen, überall mitgemacht und so weiter. Aber wann immer ich Mitarbeiter andacht oder was machte, da hat sie immer nur in den Boden geschaut. Viertelstunde, halbe Stunde nur in den Boden geschaut, solange es um die Bibel und Jesus ging. Und wenn ich Amen gesagt habe, war alles wieder gut. Und in der letzten Woche, da sind wir dann noch ins Gespräch gekommen, auch und ich gesagt, Helen, du bist ein liebes Mädchen. Warum bist du eigentlich immer so negativ, wenn es zu Gott und die Bibel und Jesus kommt? Dann hat sie gesagt, ich habe Angst, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dass ich meine Identität verliere. Und dann habe ich sie gefragt, Helen, das ist interessant. Du hast Angst, deine Identität zu verlieren. Könntest du mir bitte sagen, wer bist du? Dann hat sie gesagt, ich bin die Helen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist dein Name. Wer bist du? Sie hat gesagt, ich bin Australierin. Dann habe ich gesagt, nein, das ist deine Nationalität. Wer bist du? Ich werde Krankenschwester. Ich gesagt, nein, das ist dein Beruf. Wer bist du? Und dann sind mir die Fragen ausgegangen, ihr die Antworten. Und dann habe ich gesagt, Helen, tu mir einen Gefallen, setz dich heute Nacht hin und schreib, denk nach und schreib auf, wer du bist. Denn du hast gesagt, du hast Angst, deine Identität zu verlieren. Ich möchte nur gerne wissen, was du Angst hast zu verlieren. Sie hat gesagt, ja, mache ich. Am nächsten Tag in der Früh kam sie mir entgegen wieder, großes Lachen auf dem Gesicht, habe ich gedacht, die hat sicher wieder irgendwas Neues gedacht. Dann hat sie gesagt, Hans-Peter, ich habe gestern Abend mein Leben Jesus gegeben. Denn ich habe nachgedacht und ich wusste nicht, wer ich bin. Heute weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Du kannst dir nämlich deine Identität niemals selbst geben. Die kann dir nur von außen gegeben werden. Und die hat Gott uns gegeben als sein Ebenbild in der Beziehung zu ihm. Übrigens, die moderne Humanwissenschaft hat das wieder ganz neu entdeckt. Wir sind ja sehr dankbar für körperliche Heilung. Ich habe auch gerade Grippe gehabt und habe halt Antibiotika genommen. Dann wird es ein bisschen schneller gut oder auch nicht, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall sind wir froh, dass es für unsere körperlichen Probleme auch Heilung gibt. Somatik. Soma ist der Leib. Aber man hat erkannt, körperliche, somatische Heilung allein ist oft nicht ausreichend. Der Mensch ist oft in der Psyche krank. Und darum kann nicht nur der Körper behandelt werden, sondern auch die Psyche. Darum haben wir heute die Psychosomatik. Und in den letzten Jahren haben wir auch erkannt, manchmal genügt es nicht nur, den Leib und die Psyche zu behandeln, sondern viele Menschen sind in ihren Beziehungen krank. Pneuma, der Geist. Und darum gibt es in der modernen Medizin die Pneumapsychosomatik. Wisst ihr, was mich immer fasziniert? Dass das, was moderne Medizin, moderne Psychologie rausfindet, alles in der Bibel verankert ist. Ich bin aber froh über psychologische Bücher, denn die beschreiben es irgendwie einfach. In der Bibel finde ich es nicht immer so. Aber ich finde es dann in der Bibel, wenn ich es weiß. Und so ist es wunderbar zu sehen, Gott hat es immer schon gewusst. Natürlich, weil er unser Schöpfer ist. Die Frage ist nun, wenn wir als Beziehungswesen geschaffen sind, warum gibt es so viel Not in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Seht ihr, ihr sitzt heute hier, viele unter euch Ehepaare. Ihr hört beide dem Wort Gottes zu. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es einige Ehepaare, ihr redet kaum mehr miteinander. Ihr seid im Streit hierher gefahren und vielleicht aus dem Streit gekommen. Nach außen sieht es vielleicht okay aus, aber in Beziehung gibt es so extrem viel Nöte. Frage, warum ist das so? Wenn wir doch Beziehungswesen sind, warum ziehen wir uns dann immer beleidigt zurück oder schlagen zurück? Nun, wir kennen die Geschichte, im Alten Testament ist sie aufgeschrieben, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, beide waren nackt, ungeschützt und sie schämten sich nicht, das war eine offene, ehrliche Beziehung. Und wir schämen uns heute, warum schämen wir uns? Die haben sich damals nicht geschämt, Adam und Eva, die ersten zwei. Wir schämen uns, weil wir nicht gerne aufgedeckt werden wollen. Wir wollen nicht, dass andere entdecken, wie ich auch wirklich bin. Und in der Regel präsentieren wir uns so, dass wir nur die guten Seiten zeigen, sodass wir beliebt sind. Und wir verdecken ganz geschickt die Seiten, von denen wir wissen, die kommen nicht gut an. Und wenn sie dann doch an die Oberfläche kommen, dann schämen wir uns. Ich kann sagen, ich bin relativ sportlich, das ist mein Beruf. Aber eins kann ich überhaupt nicht Ball spielen. Ich kann überhaupt nicht Fußball spielen oder irgend sowas. Ich habe einmal mit Dennis versucht, nach der fünften Stunde hat er gesagt, geh wieder Skifahren, das ist hoffnungslos. Aber ich kann mich erinnern, als Schuljunge, da sind wir Fußball spielen gegangen und ich war zwar immer klein, aber ich war immer frech, lautes Mundwerk und so weiter. Wer ist der Kapitän? Ja, ich natürlich, wer sonst? Aber ich konnte nicht Fußball spielen. Und ich weiß noch, beim Nachhausegehen gingen zwei hinter mir, so 10 Meter, und gesagt, dieser Volltrottel will der Kapitän sein, der trifft nicht mal den Ball. Wisst ihr was, seit diesem Tag habe ich nie mehr Fußball gespielt, weil ich mich geschämt habe. Warum schämen wir uns? Weil wir nicht aufgedeckt werden wollen. Und Adam und Eva waren nicht so selbstbewusst, weil sie so super schön, hochintelligent und sportlich waren. Sie waren selbstbewusst, weil sie in einer ehrlichen, ungeschützten Beziehung zu Gott gelebt haben. Das war ihre Identität. Nicht gut sein, groß sein, sportlich, was immer, gescheit, sondern liebevoll, ehrliche Beziehung leben. Das ist ihre Identität gewesen. Und der Zerbruch kam, als der Mensch mehr sein wollte als Gott. Wisst ihr, das hat mir sehr geholfen beim Studium mal. In der Bibel ist es ganz klar, Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Der Mensch muss nie mehr sein als Mensch. Das hat Gott nie geplant. Der Mensch ist nur Mensch und Gott bleibt Gott. Wir werden keine Götter und Gott wird nicht Mensch im Sinne vom Wesen. Er bleibt immer Gott. Und wir können völlig zufrieden sein, Mensch zu sein. Wir brauchen nicht mehr sein. Das Problem kam, als der Mensch mehr sein wollte als Mensch. Er wollte so sein wie Gott. Das war das Problem. Er wollte nicht mehr Ebenbild Gottes sein, er wollte ein Abbild von Gott sein. Er wollte selbst wie Gott sein. Und das war der Ursprung vom Zerbruch der Beziehung. Und ich möchte euch eins sagen, ich bin von Haus aus, von meiner Persönlichkeit, kein Beziehungsmensch. Ich bin sehr zielorientierter Mensch. Und ich muss jeden Tag neu lernen, ich darf jeden Tag neu lernen, in Beziehungen zu investieren. Es kommt nicht von alleine bei mir. Und es ist okay, wir sind alle verschieden, aber wir sollten immer vom anderen lernen. Und sobald du beginnst, Beziehung mit irgendetwas anderes zu ersetzen, bist du bereits der Verlierer. Du bist immer der Verlierer, wenn du Beziehung ersetzt. Wenn du Beziehung ersetzt mit deiner Karriere oder mit Erfolg oder mit Reichtum oder was immer, du bist der Verlierer. Denn der Mensch ist ein Beziehungswesen. In Genesis 3, Vers 4 lesen wir, wo Satan, eine rätselhafte Figur in den Erzählungen, wo Satan sagt, er ist einfach da auf einmal, übrigens nicht Satan, sondern vielmehr die Schlange wird er einfach genannt. Später lesen wir, dass es Schlange und Satan ist. Aber die Schlange kam und sagte, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr esst, ihr werdet sein wie Gott. Nun, als sie gegessen haben, was haben sie erkannt? Haben sie erkannt, jetzt sind wir wie Gott? Nein, sie haben nur erkannt, wir sind nackt. Und sie mussten sich von da an ständig bedecken. Und das tun wir bis heute, Freunde. Wir bedecken uns ständig, wir machen uns ständig etwas vor. Wir tun so, als ob. Das ist durch den Zerbruch der Beziehung von Anfang an. Darum ist es geschehen. Im Griechischen gibt es viele Worte für Liebe. Zwei sind für jetzt entscheidend für das, was ich noch sagen will. Und zwar das Wort Eros. Die meisten von euch ist es zumindest geläufig. Davon leiten wir das Wort erotisch ab, was auch seine Richtigkeit hat. Aber im Griechischen ist das Wort Eros viel umfassender. Zum Beispiel die erotische Liebe wird dann geweckt, wenn ich eine attraktive Frau vor mir sehe. Und wenn du normal bist, passiert dir das auch. Du fühlst dich angezogen von einer attraktiven, schönen Frau. Sie zieht meine Blicke auf sich. Und hier ist der Punkt. Die erotische Liebe ist immer abhängig von der Attraktivität des Gegenübers. Wenn das Gegenüber sehr attraktiv ist, dann ist erotische Liebe hoch. Wenn die Attraktivität nicht da ist, dann ist erotische Liebe sehr niedrig. Und je schöner, je attraktiver, das glauben wir, und erotisch ist es auch so, je schöner ich bin, desto begehrter, desto beliebter bin ich natürlich. Und wenn ich weniger attraktiv bin, dann bin ich weniger geliebt und beliebt. Denn in Deutschland gibt es ja dieses German's Next Topmodel. Und ja, wenn du gewählt wirst, das ist ja ganz nett. Aber die, die nicht gewählt werden, da ist halt nicht so nett. Und das gilt jetzt aber nicht nur für erotische Liebe, sondern Eros ist ein Prinzip, das in unserer Gesellschaft allgemein gilt. Und das habe ich lange nicht geschnallt, aber das ist wichtig zu verstehen. Um in unserer Gesellschaft etwas zu gelten, musst du attraktiv, dynamisch und erfolgreich sein. Wenn du nicht attraktiv, dynamisch und erfolgreich bist, dann bist du Fußvolk. Und wisst ihr, schon ein Kind, ein kleines Kind, tut Dinge, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein kleines Kind schon, das klimpert mit den Augen bei der Großmutter und dann kriegt Schokolade und Zuneigung und Küsse. Wenn das Kind dann anfängt, Sand auf die Großmutter zu werfen, dann kriegt es nicht mehr so viel Schokolade. Man weiß schon von klein an, wie ich Aufmerksamkeit kriege. Wenn ich dann später gute Leistung bringe, dann bin ich vom Chef anerkannt und werde gelobt. Wenn ich weniger Leistung bringe, dann werde ich weniger gelobt. Und Freunde, in der Religion ist es genau dasselbe. Und viele Christen leben nach dem Prinzip von Eros. Je mehr Erkenntnis ich habe, je länger meine stille Zeit ist, je gerechter ich lebe, desto mehr wird Gott mich lieben. Das ist Eros. Und wisst ihr, Eros liebt, weil ich liebenswert bin. Ich habe es verdient, geliebt zu werden. Und wir erleben im Alltag fast ausschließlich bedingte Liebe. Das Wort liebenswürdig zum Beispiel, das ist ein liebenswürdiger Mensch. Was beinhaltet das? Er ist würdig, geliebt zu werden. Er hat sich die Liebe verdient. Und da möchte ich jetzt einsetzen, denn dieses Konzept hat Jesus total auf den Kopf gestellt. Und wenn ihr alles überhört heute Abend, bitte hört diesen Satz. Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert oder weil du liebenswürdig bist, sondern weil Gott dich liebt, darum bist du wertvoll. Du bist nicht so liebenswürdig und darum liebt Gott dich, sondern Gott liebt mich und darum bin ich würdig und wertvoll. Ich möchte euch eine Passage vorlesen aus dem 1. Johannes, Kapitel 4, von Vers 7. Da schreibt der Apostel: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben. Sie besteht darin, dass er uns von Anfang an geliebt hat. Wir können sie nicht verdienen und darum gebraucht Gott nicht Eros, er gebraucht das Wort Agape. Es geht gar nicht darum, dass wir Gott lieben müssten aus uns selbst. Es geht darum, dass wir Gottes Liebe empfangen, die er schon immer für uns hat. Ich habe ein Beispiel gehört von zwei Ehefrauen, der Unterschied zwischen Eros und Agape. Zwei Ehefrauen, beide haben eine sehr hingebende Liebe zu ihren Ehemännern. Aber eine dieser zwei Frauen ist ständig unruhig, zersorgt, müde und ängstlich. Die andere Frau ist voller Freude, zuversichtlich und strahlt Frieden aus. Worin liegt der Unterschied? Und der Unterschied ist der: Die eine Frau, die immer zersorgt ist, immer ängstlich ist, unterstützt ihren Mann, damit er sie liebt. Das ist Eros. Die andere Frau, die Freiheit ausstrahlt, unterstützt ihren Mann, weil er sie liebt. Das ist Agape. Und Freunde, das ist wie Tag und Nacht. Das sind zwei völlig verschiedene Lebensweisen. Eros oder Agape. In jeder Hinsicht. Und Gott liebt uns mit Agape. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Welt, Kosmos, die gottlose Welt hat er geliebt. Nicht eine Welt, die schon umgekehrt ist. Seht ihr, Liebe übrigens ist nicht nur ein Wort, Liebe ist immer eine Tat. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe echt eine nette Frau, wir sind schon 26 Jahre verheiratet, kann ich nur jedem empfehlen, ich meine nicht meine Frau, aber so lange verheiratet zu sein, das ist nett, das ist super. Aber wenn ich sage, ich liebe meine Frau, kannst du sagen, ja, das ist nett. Aber wenn sich das, was ich sage, sich nicht in einer Tat offenbart, dann sind meine Worte wertlos. Liebe ist nicht ein Wort, es ist immer eine Tat. Es muss sich in einer Tat beweisen. Und darum übrigens lesen wir, was wir gerade im Johannes gelesen haben, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Gott ist nicht im Himmel und schaut runter und sagt, liebe Menschen, nur damit ihr wisst, ich liebe euch, ich habe euch total gerne. Ja, so ist es. Nein, sondern Gott offenbart seine Liebe in einer Tat, er hat seinen Sohn gegeben. Liebe ist nicht ein Wort, es offenbart sich immer in deinem Tun. Du kannst 100-mal sagen, ich liebe meine Frau. Wenn es sich nicht in einer Tat an ihr offenbart, sind es nur leere Worte. Und das Zweite, Liebe wird sichtbar in der Intensität. Die Frage ist, kann man Liebe messen? Das ist schwierig. Wenn überhaupt, dann nur an der Intensität. Wenn du zum Beispiel in der Früh aus deinem Haus gehst und einen Nachbar grüßt, guten Morgen, lieber Nachbar, das ist nett, soll man tun. Aber das Ausmaß der Liebe ist noch nicht überschwänglich. Wenn dir jemand Zeit schenkt, jemand sagt, geh mal auf einen Kaffee oder geh mal auf ein Glas Wein, das ist schon Wertschätzung. Das ist schon mehr als nur eine Nettigkeit. Wenn jemand zu dir sagt, ich teile mein Leben mit dir, das ist schon große Hingabe. Aber wisst ihr, was die äußerste Liebe ist? Wenn ein anderer Mensch sein Leben für dich gibt. Das ist äußerste Liebe. Und genau das hat Gott für uns getan. Also eine Tat und die Intensität ist ausschlaggebend. Nun, ein letztes noch. Man möchte jetzt meinen, ja, warum stürzt sich nicht jeder Mensch auf so einen Gott, der solche Liebe ist? Das müsste doch jeden Menschen vom Hocker hauen und sagen, das will ich. Warum wollen so viele Menschen diese Liebe nicht? Das hat viele Gründe, ich will nur einen nennen. Ich glaube, es ist ein ganz ein wesentlicher Grund, weil viele, viele Menschen haben in ihrem Leben biografisch eine solche Liebe noch nie erfahren und kennen sie nicht. Sie ist ihnen fremd. Ich bin sicher, in diesem Raum gibt es einige Menschen. Du könntest keinen einzigen anderen Menschen aufzählen, von dem du hundertprozentig sagen könntest, der liebt wirklich mich. Nur mich. Weil du kennst nur bedingte Liebe. Wenn ich ihn liebe, liebt er mich. Wenn ich mich anstrenge, strengt er sich an. Wenn ich gut drauf bin, ist er gut drauf. Wenn ich schlecht drauf bin, ist er auch schlecht drauf. Das ist Eros. Und das ist, was die meisten Menschen kennen. Agape ist ihnen fremd. Wir müssen uns die Zuneigung anderer Menschen fast immer verdienen. Und darum kennen wir Agape nicht. Gott ist uns fremd in seiner Liebe, dass er sich so hingegeben hat. Und so versuchen wir selbst bei Gott zu punkten. Und wir glauben, ja, wenn ich mehr bete, dann wird Gott mich mehr akzeptieren. Freunde, das ist Eros. Wenn ich mehr faste, dann wird Gott mich noch mehr segnen. Das ist Eros. Wir glauben, durch fromme Leistungen können wir Gott gewinnen. Gott sei Dank ist es nicht so. Und darum schließe ich jetzt mit einem Bibelvers, das ist eine meiner Lieblingsstellen, eins der vier Gebete des Paulus, die aufgeschrieben sind. Wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne aufschlagen. Epheser Kapitel 3 und Vers 14. Hier betet Paulus für die Christen in Ephesus. Und dieses Gebet ist so gewaltig, ich lese euch vor. Ein ewig langer Satz, ich werde es dann reduzieren auf einen kurzen Satz. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Übrigens, die Vaterschaft wird nicht von unseren Vätern aus benannt, sondern von Gott. Wenn du einen schlechten Vater gehabt hast, das ist tragisch, aber dein Gottesbild muss es nicht verzehren. Denn die Vaterschaft geht nicht von deinem Vater aus, sondern von oben. Er ist das Beispiel, nicht irdische Väter. Er ist die Vaterschaft, nach dem alle Vaterschaft benannt wird. Und dann betet er, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Jetzt kürze ich diesen Satz ab. Wisst ihr, was Paulus hier betet? Er betet: Christen in Ephesus, ich bete für euch um die Kraft des Heiligen Geistes. Übrigens, wenn ich früher gehört habe, Kraft des Heiligen Geistes, ja, das brauche ich. Wozu brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes? Um Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken. Dazu brauche ich ihn. Wisst ihr, was Paulus schreibt? Ich bete um die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr etwas erkennt, was die Erkenntnis übersteigt. Das ist ein interessanter Satz. Wie kann ich etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Gar nicht. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, ich brauche Offenbarung. Und was ist das, was unsere Erkenntnis übersteigt? Ich lese den Satz noch einmal. Und zu erkennen, im Vers 19, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Diese Liebe des Christus können wir nicht erkennen, sie ist uns fremd, sie ist zu groß. Und tut euch einen Gefallen, wenn ihr füreinander betet, betet für den anderen und für euch selbst um die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr das erkennt, was ihr nicht erkennen könnt, nämlich die Liebe des Christus. Wer das erkennt, erlebt eine Freiheit, die er noch nie gehabt hat. Und darum bin ich Christ. Darum tue ich das, was ich tue, und fahre rum und erzähle Menschen von Jesus. Für Religion würde ich mich keine Minute hier raufstellen. Für die Liebe Jesu will ich mich jeden Tag raufstellen. Denn es ist das Größte, was uns passieren kann. Alles, was Gott will, ist, dass wir ihn Vater nennen. Ein wunderschöner Vers, mit dem schließe ich jetzt, ehrlich. Jeremia 3, Vers 4. Gott spricht, nicht wahr? Von jetzt an rufst du zu mir, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Alles, was Gott will, ist, dass du ihn Vater nennst. Das ist sein Wunsch. Dazu bist du geschaffen, um in dieser Beziehung zu leben. Ich will noch beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast. Im Ebenbild des dreieinigen Gottes, der in sich selbst seit Ewigkeit Beziehung lebt. Und wir sind in deinem Ebenbild geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Vertikal und horizontal. In Beziehung zu dir, unserem Vater, und in Beziehung zu anderen Menschen, die wir lieben und die uns lieben. Vater, ich bete um die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir gewurzelt und gegründet sind in der Liebe des Christus. Und damit wir erkennen, was die Erkenntnis übersteigt, nämlich die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe, die vier Dimensionen der Liebe Gottes, die wir in unserer dreidimensionalen Welt nicht erkennen können. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe anders ist als unsere gefallene Liebe, dass deine Liebe unendlich ist, unbedingt und für immer gilt. Und dafür danke ich dir im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.
Auf dem Missiocamp 2013 sprach Hans-Peter Reuer zum Thema Erlebt. Mehr Informationen zum Missiocamp finden Sie auf missio-camp.de.